Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Wir werfen ein Auge in den fernen Osten und damit herzlich willkommen zu Folge 136 eures, ja, ich hoffe, Lieblingspodcasts in Sachen Genrefilm, nämlich Genregeschehen. Und ich begrüße dann auch gleichzeitig an erster Stelle meinen sehr geschätzten Kollegen Tino Hahn.
Hallo. Never getting old, huh?
Vor allem, weil dieses, also ich sag Hahn und dann kommt von dir dieses schon eher Gekrete. Hallo.
Ja.
Es könnte halt Fluch oder Familiensegen sein.
Ja, Familiensegen.
Ja. So. Zum Thema der heutigen Folge. Wir blicken ein bisschen auf das, was aus dem fernen Osten jetzt zu uns gelangt. Sei es durch eine Wiederaufführung, sei es durch ein Media-Book, glaube ich, ist es, oder eben durch, ja, reguläre Kinostarts. Wir wollen euch ein bisschen über den asiatischen Sektor aufklären. Wir haben, glaube ich, 3 Filme aus Japan und einen aus China. Aber ich sag mal, der aus China beinhaltet mehr, glaube ich, als alle 3 Filme, also mehr Statisten zumindest, als alle 3 anderen Filme zusammen.
Ja, mit Sicherheit. Wobei das bei Anime immer ein bisschen schwierig zu sagen ist.
Okay, da gebe ich dir recht, da hast du Punkt. Ja, also, wir wollen natürlich aber auch nicht wieder komplett ausarten, zumal man zumindest 2 Filme schon ausarten könnte. Aber den einen haben wir tatsächlich vor kurzem, ich glaube sogar schon 2-mal hier angerissen, deswegen soll es nur relativ kurz zu ihm gehen. Und der andere, ja, das ist halt ein Klassiker, da müssen wir wahrscheinlich auch nicht alle, also da können wir euch wahrscheinlich auch nicht allzu viel Neues erzählen. Aber wir können euch darauf hinweisen, dass sich dieser Film jetzt bald wieder im Kino befindet und eben warum er sich lohnt und nochmal kurz ins Schwärmen geraten. Aber zuerst wollen wir, ja, kurz über den Film River nochmal erzählen oder beziehungsweise reden. Der startet jetzt am 4.4. im Heimkino als, ich denke, schon mal schickes Mediabook. Zumindest das Artwork sah ganz nice aus. Und ja, es ist der nächste Film von Junta Yamaguchi, den wir hier bereits schon mit der Zeitreisekomödie Beyond the Infinite 2 Minutes oder Zeitreisen-Romcom, sagen wir es mal so, Beyond the Infinite 2 Minutes abgefeiert haben. Jetzt kommt endlich auch sein 2. Film River in den Heimkinomarkt und darin geht es um, ja, diese kleine Inhaltsangabe. Im kleinen japanischen Örtchen Kibune oder Kibune scheint die Zeit stillzustehen, buchstäblich. Die Hotelangestellte Mikoto staunt nicht schlecht, als sie sich plötzlich am kleinen Fluss hinter der alten Herberge wiederfindet. Immer und immer wieder. Mikoto, ihre Arbeitskollegen und die illustre Schar an Hotelgästen scheinen in einem Zeitloop gefangen, der sie sekundengenau nach 2 Minuten wieder an ihre Ausgangspositionen zurücksetzt. Während einige Hotelgäste schnell dabei sind, den Verstand zu verlieren, suchen andere nach einem Ausweg und merken bald, dass hier offenbar übersinnliche Geschehnisse die Zeit verrückt spielen lassen.
Und gleich, glaube ich, zu Anfang, weil natürlich benutzt er wieder dieses 2-Minuten-Gimmick aus seinem ersten Film. Aber es ist krass, dass er sich null dabei wiederholt, bis auf die Zeitlänge, die er da dann auch wieder benutzt. Also man kann da ja immer ein bisschen skeptisch sein, wenn ein Regisseur quasi einen Film macht, wo man die Inhaltsangabe durchliest und sich so denkt, hä, den hat er doch schon mal gemacht, nur diesmal an einer anderen Location. Aber es ist ein komplett anderer Film. Also echt Wahnsinn, dass er nach gefühlt 1000 Zeitschleifenfilmen da immer noch wieder einen neuen Ansatz findet, immer einen neuen Hook, es immer wieder geile Wendungen gibt, auch Also wir werden nicht aufs Ende eingehen, aber selbst das Ende finde ich in dem Gesamtkontext absolut stimmig, was ja auch ein häufiges Problem bei Zeitschleifenfilmen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich manche Leute am Ende von River ein bisschen stören werden, aber ich fand das auch absolut stimmig in dem ganzen Kontext. Und ich bin wieder voller Bewunderung dafür, mit was für einem nicht sichtbaren und natürlich doch in jeder Einstellung sichtbaren Aufwand, das auch wieder gemacht wurde. Diese ganzen Tracking-Shots, dabei sieht der Film aber wieder so erkennbar low-budget aus, aber man merkt halt, okay, hier ist wirklich alles ja auch Zeitloop-bedingt wirklich auf die Millisekunde genau durchorchestriert.
Und wundervoll aufeinander eingespielt. Mhm, ne? Es ist ja wieder mit seiner Theatertruppe. Und ich finde, man merkt, dass die sich halt echt lange kennen oder beziehungsweise schon viel miteinander gemacht haben.
Ja.
Denn das kommt auch alles, und ich meine japanisches Kino, ja klar, da sind bestimmte Eigenheiten, die sich, sag ich mal, vom Westlichen unterscheiden und auch wie halt Schauspieler agieren und reagieren. Aber das ist so cool, das ist auch, ja, wie im Fluss.
Funny.
Und macht einfach Spaß zuzuschauen. Ich fand auch cool, was mir halt im Nachhinein nochmal aufgefallen ist, ja, diese 2 Minuten wiederholen sich für alle Leute, aber die Zeit neben ihnen geht ja weiter.
Ja.
Und ich frage mich echt, wie sie das gemacht haben, dass jedes Mal, also das wirklich so hinzukriegen, dass man das Gefühl hat, okay, hier verstreicht zwar Zeit, aber gleichzeitig wissen wir, es geht alles wieder von vorne los. Also man hat zwei entgegengesetzte
oder fast schon Lebensläufe. Also es geht ja im Kern auch immer weniger um diese Sci-Fi-Elemente beziehungsweise diesen Time-Loop, sondern auch immer mehr dann um die Charaktere und wie die quasi versuchen, so ihre eigenen Struggles darin zu beseitigen. Und im Kern, ich glaube, das ist abstrakt genug, geht es eigentlich auch darum, so viel wie möglich Zeit mit den Menschen zu verbringen, die einem am wichtigsten sind. Und während gleichzeitig aber die Zeit so natürlich trotzdem nicht stehen bleibt, sondern halt wirklich so ein Fluss ist, wo man ja auch sagt, irgendwie der Fluss, in den du reinsteigst, ist nie zweimal der gleiche. Und das ist ja auch, obwohl die Zeit sich immer wiederholt, man denkt, eigentlich müsste doch immer das Gleiche sein, aber trotzdem geht's immer weiter in diesem Zeitloop. Und das ist auch einer der Filme, wo ich beim Gucken schon so beeindruckt war, aber der dann im Nachhinein noch immer mehr wächst, wenn man so über einzelne Szenen nachdenkt. Dann natürlich hat man unweigerlich ja auch diese Wahrnehmung, okay, wie würde ich mich in dieser Szene verhalten? Dann funktioniert der Humor auch gut, weil halt nichts überstrapaziert wird. Also er geht auch nur 86 Minuten, das ist auch wichtig, finde ich, dass ein Zeitloop-Film auch nicht die Grundidee überstrapaziert, weil man immer schon ein bisschen diese Angst hat, oh nein, jetzt machen sie noch mal 2 Minuten das, dann erkennen sie, oh, jetzt muss ich hier was anderes machen, dann machen sie es 1,50 noch mal. Aber auch das umgeht der Film geschickt, weil die Leute hier nicht auf den Kopf gefallen sind. Es ist nicht so, dass dann erstmal eine Stunde, was ist denn jetzt hier los, sondern sie schnallen relativ schnell, was Phase ist und versuchen dann halt sich so auf diese, ja, auf die neue Situation einfach so, also sich so anzupassen.
Ja, die Anpassung an das Ding ist geil. Also gerade dieses Ausreizen, wenn der Autor, der da in seinem Hotelzimmer sitzt und verzweifelt diese Deadline versucht einzuhalten zum Beispiel, dann halt mit der Idee spielt, was wäre wenn?
Ja.
Oder? Und auch die beiden Jungs, die sich da halt zum Essen getroffen haben und dann eigentlich immer in diesen Streit verfallen, so auch das, ey. Ja, ich finde, ja, man kann sagen, er wiederholt sein Gimmick mit 2 sich wiederholenden Minuten. Und man kann halt auch sagen, er interessiert sich immer weniger dafür, beziehungsweise das gerät immer wieder, also genauso wie in dem Erstlingsfilm, immer weiter in den Hintergrund, um halt, ja, am Ende dann auch wieder eine, sag ich mal, sehr herzliche Geschichte und sehr eine romantische Geschichte auch zu erzählen, so, ja, was ja auch bei Beyond the Infinite 2 Minutes so war. Und aber was will man denn dann dem Mann daran vorwerfen?
Ja, eben, also dann kann man also, ja auch sagen, andere Leute wiederholen das Gimmick, Mann verliebt sich in Frau. Also natürlich oder so, oder auch dieses, wo ich nämlich die meiste Bewunderung für habe, weil ich immer wieder denke, oh, das könnte jetzt schon auserzählt sein, ist halt sowas wie diese Zeitloop-Filme oder diese Desktop-Thriller. Also was wie Missing oder Searching, wo ich auch immer wieder denke, ob man da jetzt noch einen neuen Kniff findet, das gerade in dieser Begrenztheit der Mittel irgendwas zu finden. Ich glaube, es war ja auch Goethe, der gesagt hat, in der Begrenztheit der Mittel zeigt sich der wahre Meister. Und ich finde es halt schon meisterlich, dass man da so hinbekommt, weil Zynisch betrachtet könnte man sich ja denken, okay, jetzt macht er einfach das, was er im ersten Film nicht unterbringen konnte an Ideen, aber wenn man es mal aus so einer künstlerischen Sicht raus sieht, ist es schon krass, wenn sich ein Regisseur denkt, ich mache einfach dasselbe Grundkonzept nochmal, aber versuche einen komplett anderen Approach, also sich selbst nochmal damit herausfordern, weil man kann jetzt auch nicht sagen, dass River mit Aufmerksamkeit zugeschissen wird. Also das war bei Beyond the Infinite Two Minutes schon tragisch, dass er so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber River ist gefühlt 2023 komplett untergegangen. Ich hoffe mal, dass er vielleicht dieses Jahr erst die Aufmerksamkeit bekommt. Aber so die Festival-Tour wirkte jetzt nicht so, als ob er da so krass auf für Aufmerksamkeit sorgt. Hat eine 3,8 auf Letterboxd. Also es liegt auch nicht an der Gesamtrezeptionshaltung, weil der Film scheint ja durchweg gut anzukommen, aber halt bei relativ wenig Leuten.
Ja, also es haben dann doch zu wenig mitbekommen von ihm. Wie gesagt, jetzt am 4.4., ich habe gerade gesehen, er kommt sogar als VOD. Also man kann ihn quasi auch dann direkt gegen Geld streamen. Oder halt, man greift zum Mediabuch.
Ja, und es ist ja auch oft so, dass dann, also es ist jetzt auch gar kein Vorwurf an deutsche Zuhörende oder generell kein Vorwurf, also wie soll man an den Film auch rankommen, aber es ist ja oft so, dass in Deutschland dann die Filme, die so die Top 10 2023 international dargestellt haben, 2024 erst nach Deutschland kommen, aber ich habe von 2023 von dem Film kaum irgendwo was in irgendwelchen Listen gesehen oder dass irgendjemand mal gesagt hat, hier, den müsst ihr unbedingt gucken. Was ich ein bisschen schade finde. Ja gut, du natürlich, ja. dafür sind wir auch da. Also das ist wieder, also ich finde River ist wieder so Paradebeispiel dafür, warum wir den Podcast ursprünglich mal angefangen haben.
Ja, das würde ich auch sagen. Also für Leute, die sich in dem Bereich auskennen und die natürlich auch gerne auf Festivals gehen und irgendwie erfahrene Festivalgänger sind, ja, das mag jetzt nicht die brandneueste Neuigkeit sein, so, aber ich denke, es gibt genug Leute, die halt leider echt noch nicht von dem Film mitbekommen haben. Und das sollten sie. Er ist kurz, er ist knackig, er ist super durchdacht, er ist charmant, er ist herzlich, er regt zum Nachdenken an, er ist inszenatorisch einfach wie immer, also abermals echt geil. Und den Vorwurf, dass er sich da kopiert, nee, den sehe ich auch nicht.
Nee, auch null.
Denn im Gegenteil, er schafft es, aus der gleichen Idee nochmal was Neues rauszuziehen. Und selbst wenn das Ideen waren, die er im ersten nicht unterbringen konnte, ja, dann sind die Ideen trotzdem cool oder herzlich oder gut durchdacht. Also
ja, das ist ja wie Villeneuve vorzuwerfen, ja, und Dune 2 sind die Ideen drin, die er im ersten Teil nicht unterbringen konnte. Also das ist halt so, wie sagen soll der Film denn dann werden? Also das ist alles so diese. Aber auch schön, dass wir genau wissen, was für eine Kritik wahrscheinlich so kommen wird, weil gerade im Genrebereich manche Leute ja so ein bisschen überkritisch sind oder so und wir die dann immer so gut im Vorfeld schon so deeskalieren oder widerlegen können.
Ja, und es kann natürlich sein, wenn euch der erste Film nicht gefallen hat, dass euch der auch nicht gefällt. Das ist immer drin. Und wenn man generell ein Problem mit japanischem Kino hat, ist es aber auch keine Empfehlung so gesehen, weil japanischer geht's kaum, was hier passiert.
Ja, stimmt.
Und ey, aber auch das, ne, dieses Badehaus, ich find's so geil, wenn man halt so mitbekommt, was da so die einzelnen Serviceleistungen sind oder was die halt so alles haben, wie verschachtelt das ist und so weiter, wie gut Yamaguchi auch den Raum im Griff hat, den er da bespielt. Ja, und es immer ein Stück weiter öffnet, so, ja. Also, ey, das ist einfach gutes Kino. Gutes, schönes, feines Genre-Kino, für das wir genau, wie du sagst, diesen Podcast hier mal gegründet haben.
So,
gut.
Schönes Schlusswort, aber es ist erst der Anfang.
Es ist erst der Anfang, genau. Also nochmal, 4.4., ne, für alle Interessierten. Als VOD oder eben im Mediabook. Dann gibt es eine Wiederaufführung oder wollen wir uns die für den Schluss aufheben?
Nee, können auch jetzt schon mal.
Ja. Glaub,
dann gehen wir ganz gut von lustig, ernst.
Ja, okay. Ja. Okay, Quash, not the cause, findest du also lustig. Gut. Ja, aber bevor wir zu dem kommen, kommen wir erst zu einem wirklichen Anime-Klassiker. Denn Prinzessin Mononoke kommt nochmal ins Kino. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme von Hayao Miyazaki,
Aber wenn Geschichte. Du jetzt gerade mit der, man weiß nicht wie vierte, am 9. April kommt auf jeden Fall noch der erste Kinofilm von Miyazaki nochmal ins Kino.
Stimmt,
in 4K.
Aber Bei dem habe ich gedacht, da reden wir nochmal gesondert
das drüber. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, und deswegen wusste ich, wenn ich dir diesen Ball jetzt zuspiele, können wir schon mal alle informieren, damit sich Leute schon Tickets buchen können, weil wahrscheinlich werden bei den Miyazaki-Wiederaufführungen die Tickets relativ schnell weggehen. Aber ja, sehr erfreulich, dass der Junge in der Reihe so gut läuft. Also ich hatte im Vorfeld ja befürchtet, dass der ähnlich schlecht laufen wird wie der Wind, der sich hebt.
Ja.
Aber das war dann wahrscheinlich eher mal so die Ausnahme von der schönen Regel. Und ja, da können wir auf jeden Fall auch nochmal drüber reden, denn den habe ich bestimmt 1000 Jahre nicht mehr gesehen. Das ist keine Übertreibung.
Ja, ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen und ich freue mich drauf. Also ich freue mich auch auf die 4K-Adaption. Aber ja, da habe ich echt sehr viel Bock drauf. Auf Hardiman räumt auf, aka das Schloss des Cagliostro, das erste, ja, der erste Kinofilm von Hayao Miyazaki. Aber nein, wir wollen jetzt erstmal über seinen, ich glaube, 13. War das der 13.? Nee.
Ja, ich dachte, ich könnte genug Zeit schinden, aber.
Ja. Wir reden auf jeden Fall über eines seiner, ja, ich würde schon sagen, einen seiner besten Filme. Der, falls ihr noch nie von gehört habt, ja, folgende Geschichte beinhaltet. Vor langer, langer Zeit, als in Japan noch die Götter regieren, lebt in einem riesigen Wald die wilde Prinzessin Mononoke bei den Wölfen. Doch das friedliche Miteinander von Mensch und Tier ist bedroht. Immer weiter frisst sich die Zivilisation in die Natur hinein. Erstmals werden Waffen aus Eisen geschmiedet, Gewehre, deren Kugeln bereits den Panzer einer Samurai-Rüstung durchschlagen können. Nun wollen die Menschen die alte Ordnung endgültig umstürzen und machen Jagd auf den mächtigen Waldgott. Die Tiere aber wollen sich nicht kampflos ergeben und sammeln sich zu einer letzten großen Schlacht. Mitten hinein in dieser tödlichen Konflikt gerät der junge Krieger Ashitaka. Er und Mononoke finden sich zwischen den Fronten wieder. Und nur in ihren Händen liegt die Macht, die drohende Katastrophe abzuwenden.
An der Stelle gehen erstmal Grüße raus an Cinemax, die natürlich weiß, was gezeichnet ist, ihn als Kinderfilm klassifizieren und sagen, er hat eine locker servierte Öko-Botschaft.
Ja, okay. Also ich meine, ich finde es auch ein bisschen erstaunlich. Er ist inzwischen ab 12, er war mal ab 16.
Ja.
Und ich kann auch verstehen, warum der ab 16 war, weil der Film beginnt direkt damit, dass relativ zu Beginn kriegt ein Samurai direkt beide Unterarme abgeschossen mit einem Pfeil und ein weiterer, ja, der kriegt den Kopf abgeschossen, ne? Also mit einem Pfeil. Also das, warum dem so ist, also beziehungsweise wie das sein kann, das erklärt der Film tatsächlich auf eine sehr schöne und charmante Art und Weise, denn Ashitaka ist nicht ganz ohne Sinn und Zweck kommt er zu diesem Wald, in dem der Krieg bevorsteht, denn er wurde halt verflucht. Ja, ein Fluch lastet auf ihm und er versucht herauszufinden, woher dieser Fluch stammt und wie es dazu kommen konnte. Und das führt halt zu den Entwicklungen, die wir jetzt im Film sehen. Und dadurch hat sein Unterarm halt aber auch echt eine Menge Wucht, um es mal so auszudrücken. Und eine Menge Hass. Ja. Ey, ich habe den jetzt gerade zur Auffrischung für den Podcast nochmal geguckt. Und ich finde den nach wie vor, ey, wie reibungslos dieser Film verläuft, ne?
Ja.
Wirklich.
Ja, es ist Hammer.
Es ist so ein traumhaft dahin wandernder Film. Und egal, wo er verweilt, es kommt keine Langeweile auf, sondern es führt immer noch zu weiteren Entwicklungen und Verwicklungen in der Story. Und wie Miyazaki es schafft, sowohl seine Öko-Botschaft anzubringen, als gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, der industrielle Fortschritt ist nicht nur schlecht. So, ja. Also das ist echt stark, genau wie er halt die Position sowohl von den Waldgöttern oder den Tieren, wie aber auch halt von den Menschen immer wieder schafft, auf eine, sag ich mal, Ebene zu bringen, wo man sich zumindest sagt, ja, ich kann den Punkt nachvollziehen.
Ja.
So, ich muss ihn nicht unbedingt teilen, ich muss es nicht unbedingt gut finden, aber er ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Und das, ey, wirklich erstaunlich. Also wirklich ein Film, den ich immer und immer wieder gucken kann.
Ja, deswegen, also ich habe den definitiv noch nie im Kino gesehen. Da freue ich mich dann doppelt drauf, aber zu Hause auch schon häufig. Also mit Abstand der Film, den ich von ihm am meisten gesehen habe.
Ja, also für all diejenigen, ich glaube, ich habe es nicht gesagt, aber am 26.03. findet die Wiederaufführung von Prinzessin Mononoke statt. Kennst du diese Geschichte, dass der Film 28. ist ja...
28.3.
Bitte?
28. Also, okay. Weil jedenfalls steht er Ah nee, sorry. Ah, ich habe natürlich, hast du wie immer recht. Ich habe wieder All Screens. Ja, sie führen immer, weil sie nur eine Woche, also weil sie immer den Donnerstag anzeigen, steht am 28.3., dass Prinzessin Mononoke am 26.3. kam. Naja.
Okay. Ja. Danke für die Info.
Danke für die Info. Und falls ihr irgendwie den ersten Miyazaki deshalb verpassen solltet, am 11.4. steht nämlich drin, dass er am 9.4. kam. Ey, das würde mich richtig abfucken, wenn ich wirklich nur daran mich orientieren würde, weil sie nicht in der Lage sind, da einfach so einzublenden, ja hier, es kommt auch mal ein Film an einem Dienstag ins Kino.
Ja, beziehungsweise, ich meine, also inzwischen ist es doch schon fast Usus, dass wir eine diverse Sondervorstellung haben.
Ja,
also ich meine, Marvel-Filme oder irgendwelche großen Blockbuster starten doch jetzt auch gerne schon am Mittwoch. Ich meine, ich war in Dune 2 war ich auch am Mittwoch drin. So.
Ja.
Dann diese ganzen Best-of-Cinema-Geschichten, die starten am Dienstag, meiner Ansicht nach. Die Anime-Previews oder beziehungsweise diese Anime-Sonderevents starten meistens auch immer dienstags.
Ja.
Also ich erinnere mich selten an einen anderen Tag. Und dann ja, zum Beispiel eure Sachen hier mit Masala-Kraut und so, ihr habt ja dann immer die Wochenend-Screenings zum Beispiel. Ja, also da kommen sie ja auch nicht vor dem Wochenende oder irgendwie nach dem Wochenende nochmal großartig, sondern genau an dem Wochenende. Und also ja, ich weiß, Donnerstag ist Kinotag und ich finde auch gut, dass es so einen Tag gibt, auf den man sich einigen kann, dass da alle Neustarts kommen. Aber es ist ja jetzt auch nicht mehr ungewöhnlich, dass das aufgefächert wird oder in den letzten Jahren aufgefächert, stark aufgefächert wurde.
Ja.
Ja, über das Schloss des Cagliostro reden wir auf jeden Fall nochmal gesondert. Hier auf jeden Fall nochmal die Erinnerung 26.3., ein Dienstag. Und ich weiß nicht, wie lange es dann läuft. Ich hoffe, das Kino eures Vertrauens lässt den Film ein bisschen länger laufen. Das ist, besteht ja die Möglichkeit, dass man den Film immer nochmal im Programm unterbringt. Aber manchmal kann es halt sein, dass er halt wirklich nur an diesem einen Tag zu sehen ist. Und jetzt mal eine Frage. Der Film wurde ja von Miramax damals nach Amerika gekauft oder verkauft. Und wurde da ja halt neu synchronisiert. Und bei den Ghibli-Filmen hat sich ja schon wirklich recht früh herauskristallisiert, dass ziemlich viele Leute immer sehr heiß drauf waren, für den Film zu sprechen. Mhm. Also die Ghibli-Filme haben ja echt immer einen relativ prominenten Voice-Cast.
Ja.
Aber kennst du die Geschichte, dass Harvey Weinstein, der zu diesem Zeitpunkt halt Chef von Miramax war und halt noch viel zu sagen hatte, dass der ein Katana-Schwert mal bekommen hat?
Nee, die Story ist mir neu.
Ja, also die Legende sagt, Hayao Miyazaki selbst hätte ihm ein Katana-Schwert geschickt.
Mhm.
Ja, Miyazaki hat das dann aber irgendwann mal aufgeklärt und meinte, das war sein Produzent.
Mhm.
Aber im Sinne von Miyazaki, um sicherzustellen, dass Weinstein, der damals wohl als Harvey Scissorhands bekannt wurde oder bekannt war, dass der halt da keine Schnitte vornimmt. Also halt den Film nicht zusammenkürzt auf doof und wild so. Weil
okay.
das hatte Hayao Miyazaki ja schon wirklich schmerzhaft mit Nausicaa in the Valley of the Wind erleben müssen, wie der in Amerika halt von 120 auf 80 Minuten zusammengestürzt wurde. Und deswegen bekam er wohl ein Katana-Schwert mit der Post, auf dem stand No Cuts.
Okay, das ist ganz nice.
Hey, finde ich auch eine Ansage. Ja, ich glaube, einem Mann wie Harvey Weinstein kannst du damit vielleicht dann doch eher imponieren, als irgendwie anzurufen und sagen, hey, lieber Herr Weinstein, bitte machen Sie das nicht so.
Ja, absolut.
Und Miyazaki war wohl auch in Amerika und hat sich mit ihm getroffen.
Ja.
Und meinte halt, das war nicht so das erfreulichste Erlebnis. Also ich zitiere, ich bin nach New York gereist, um diesen Mann, diesen Harvey Weinstein zu treffen. Und ich wurde mit diesem aggressiven Angriff bombardiert, mit all diesen Forderungen nach Kürzungen. Und dann sagt er, ich habe ihn besiegt.
Und nur zur Sicherheit halber nochmal als Anmerkung, das ist ein Harvey Weinstein, lange bevor die Taten, die er begangen hat, bekannt wurden und man ihn damals halt noch anders wahrgenommen hat.
Damals war er auch ein Berserker,
genau,
aber da wurde das alles noch in eine relativ positive Richtung gedrückt. Da war er noch der Mann in Hollywood, der halt eben, ja, so Filme und Karrieren wie die von Gwyneth Paltrow oder eben Pulp Fiction und Quentin Tarantino ermöglicht hat, ja, und gefeiert.
Mit welchen Mitteln und zu welchem Preis halt Jahre später erst bekannt worden. Also nicht, dass ihr denkt, wir würden jetzt irgendwas, was Weinstein jemals gemacht hätte, so abfeiern, aber diese Story mit dem Katana ist schon funny natürlich und abhängig davon, was aus den Leuten später wurde. Beziehungsweise was sie damals schon waren, was jetzt bekannt ist.
Was nur mal kurz, um nur mal kurz für die eine Sache, ein kurzes Detail, was ich noch einmal erwähnen möchte. Für diejenigen, ne, die halt diesen Film vielleicht noch nie gesehen haben, das ist schon halt wirklich auch eine unglaubliche Arbeitsleistung, die hier vollbracht worden ist. Ja, gerade zu Beginn, da gibt es diese Szene, wenn Ashitaka auf dieses Monster Tatarigami trifft, also so eine Art Tentakelwesen oder ein bulliges, vierbeiniges Wesen, das aus lauter kleinen Schlangen besteht. Diese Sequenz haben sie fast zwei Jahre lang animiert. Ja, also klar, da sind auch Computeranimationen drin, aber die machen so rund 10% des Films aus. Und das meiste ist tatsächlich von Hand gezeichnet worden. Ja, und weiß ich nicht, über 140.000 irgendwie von diesen sogenannten Cells, also von diesen Transparentpapierzeichnungen. Und diese Sequenz zu Beginn, wo man halt meint, ey, das muss doch CGI sein, dieses ganze Gewusel und so weiter. Nee, das ist halt echt von Hand animiert worden und hat halt fast 2 Jahre gedauert. Und die Zeichner sagen, glaube ich, bis heute noch, das war einer der schwierigsten Prozesse, die wir jemals gemacht haben, weil irgendwann, ja, wenn das Vieh halt, keine Ahnung, schon 3 Minuten oder so im Film zu sehen ist, du weißt halt auch nicht mehr irgendwann, wie sich eine Schlange gerade bewegt hat, nachdem du 5 andere Schlangen gezeichnet hast, weißt du?
Ja, krass.
Also, deswegen, also es ist ein beeindruckendes Werk und den jetzt nochmal auf der großen Leinwand zu sehen, ich möchte es nochmal mit Nachdruck betonen, ist wirklich die Reise wert.
Absolut. Und ich hoffe auch mal, dass er relativ weitläufig gespielt wird in Deutschland. Also generell sind ja diese Wiederaufführungen dann doch, ja, es ist für alle, die auf dem Land leben. Und ich habe ja auch lange Zeit auf dem Land gelebt und musste auch immer 50, 60 Kilometer irgendwo hinfahren, ein bisschen wie Hohn. Aber ich hoffe mal, dass er zumindest in Städte bis 100.000 Einwohner runter sich im Kino irgendwo finden wird.
Ja, ich wünsche es auch. Also ich hoffe es und wünsche es allen. Ja, gut. So viel zu den schon vielfach zitierten und erwähnten Filmen. Jetzt kommen wir zu einem richtig absoluten Neustart. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass der Film ins Kino kommt.
Okay, ich weiß immer noch nicht, über welchen wir reden. Aber
ich würde sagen, wir reden über Creation of the Gods.
Ja, ja, also das habe ich gehofft an dem Lachen, weil wenn du bei dem anderen Film gelacht hättest, dann...
Nein,
ich weiß, so, da wird es gleich noch emotional nehmen.
Da wird es auf jeden Fall emotional. Ein
bisschen Foreshadowing zu betreiben. Ja.
Aber da wird es in mehrere Richtungen emotional. Da wird es in mehrere Richtungen emotional. Ja. So, kommen wir zu einem Film, ja, ich sag mal so, vor ein paar Jahren wäre das noch für mich undenkbar gewesen, dass dieser Film ins Kino kommt. Das wäre für mich ein reines Direct-to-Videothek, also Direct-to-Heimkino gewesen.
Ja, ich hatte ihn ja, glaube ich, auf meiner, darauf freue ich mich am meisten, 2021-Liste drin, aber naja, bei Big Budget-Filmen kann es ja mal zu ein paar Verzögerungen kommen.
Ja, was lange währt, wird endlich gut.
Okay, da befrage ich dich gleich nochmal zu diesem Gut.
Ja, ich muss hinzufügen, es gibt keinen offiziellen Pressetext, zumindest habe ich keinen gefunden unter meinen Quellen, deswegen habe ich, beziehungsweise unter meinen Stammquellen wurde die englische Inhaltsangabe angegeben. Die habe ich jetzt mal übersetzt und ich hoffe, das haut hin. Es ist auch wirklich ein bisschen schwierig, diesen Film komplett zu erzählen.
Ja, aber
da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Ja.
So, die Inhaltsangabe, die ich halt gefunden habe, beginnt damit. Also beziehungsweise lautet wie folgt. Nachdem die Rebellion gegen die Shang-Dynastie von Prinz Zhao gewaltsam niedergeschlagen wurde, bestieg der Sohn des Schurkenkönigs den Thron des Königreichs. Doch eine dunkle Prophezeiung verheißt einen schrecklichen Fluch über der tyrannischen Herrschaft. Nur eine legendäre Schriftrolle kann die Welt durch die Hand der Unsterblichen wieder ins Gleichgewicht bringen. Zugleich spitzen sich Intrigen, Verrat und Krieg zwischen den Reichen zu. Und dann steht da halt noch, erleben sie den Aufstieg und den Fall des bösartigsten letzten Herrschers der Shang-Dynastie.
So nämlich.
So nämlich. Ich könnte versuchen, jetzt noch mal ein bisschen ins Detail zu gehen. Also, es geht hier um Großreich, mehrere Königreiche, aber es gibt einen riesengroßen König, beziehungsweise einen König, der das alles unter sich vereint. Dessen, und jetzt kommt's, dessen zweiter Sohn wird halt losgeschickt, um einen, ja, abtrünnigen König, sag ich mal, in seine Schranken zu weisen und dessen Königreich wieder zu unterjochen. Und dabei nimmt er, also dieser zweite Sohn, nimmt eine Gefangene, die Tochter des Königs, den er unterworfen hat. Und die bringt er zurück mit in die Hauptstadt, was dazu führt, dass eben sowohl sein Vater als auch sein älterer Bruder letztendlich sterben. Wie das passiert, das will ich nicht verraten. Das muss man selbst gesehen haben. ja, und dann passiert halt, das ist so die Ausgangslage. Und jetzt geht's halt vor allem darum, und das ist das Verwirrende an dem Film, dieser neue König, ja, der hat halt gleich mehrere Söhne. Aber das sind nicht seine eigenen Söhne, sondern das sind Geiseln, die er von den anderen Königreichen, also von den anderen Königen im Königreich, sag ich mal, genommen hat. Und die unterstehen ihm. Das ist seine Leibgarde, das ist seine Special Forces. Ja. Und zwischen denen, naja, wie gesagt, gibt's einige, die stehen eisenhart hinter ihm. Und andere zweifeln so ein bisschen dran, ob jetzt eben das Besteigen des Throns so rechtmäßig oder so wirklich einwandfrei oder halt eben auch, ja, so wirklich freiwillig war. Und darum geht's halt in diesem Film.
No.
Mit sehr viel Tamtam That's und Getöse.
Just your opinion, man.
Ja. Na, aber ja. Habe ich jetzt was?
Nee,
ich jetzt was
aus? Ja, vermutlich wird's stimmen. Weil das ist halt das Problem. Also ich finde, für mich ist der Film mit zwei Sätzen aus dem Film ganz gut zusammenzufassen. Also what kind of magic is this? Und strange things happen these days. Weil, also ich glaube, dir geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir. Man hat sich alle Mühe gegeben, mitzukommen und verstehen zu wollen, was passiert. Aber irgendwann ergibt man sich halt einfach.
Ja, und das ist es. Ich habe dann irgendwann nur noch rauskristallisiert, okay, dieser Darsteller, dieser Philip Glass, der halt hier den bösen König spielt, ja, es geht darum, irgendwie ihn in Frage zu stellen oder ihn kaputt zu machen. Und den einzigen, den ich mir behalten habe, ist dieser junge Mann namens, ich glaube, Jifa. Ja, und that's it. So, also der ist halt die Figur, die am meisten struggelt. Aber ja, dass ein Film wirklich am Anfang, dass man so die wichtigsten Figuren mit einer Art Schrift irgendwie einblendet, ja, finde ich legitim. Ja. Es wird halt dann schwierig, wenn plötzlich noch 13 Götter beschriftet werden, die original einmal im Film auftauchen.
Ja.
Ja. Und danach nie wieder. Dann denkst du dir halt so, muss ich mir die Namen merken? Kann ich diese Namen überhaupt aussprechen? Ja, also was steht da? So, das, also.
Ja, das, ich glaube, man muss so, ja, nicht entschuldigend, eher erklärender vorschieben, dass das halt auf einem der bekanntesten und weit verbreitetsten Büchern in China basiert, so dass, wenn wir ins Kino gehen und irgendwas von Karl May gucken oder so, und uns wird dann nochmal erklärt, wer Winnetou ist, wo wir so denken, willst du uns verarschen, wir wissen, wer Winnetou ist. Und so geht's dann dem chinesischen Publikum wahrscheinlich, wenn da irgendwas länger als nötig erklärt werden würde. Aber für den internationalen Markt ist das schon eine super krasse Einstiegshürde, gerade weil diese Vorlage, worauf die insgesamt ja drei Filme basieren, nie übersetzt wurde ins Deutsche. Also es gibt keine Möglichkeit, jemals dieses Werk gelesen zu haben, außer man kann Mandarin. Und um ein paar Zahlen dazu zu droppen, also es wurde 2012 angekündigt, alle drei Teile wurden zumindest am Stück gedreht, also es kommen auch definitiv alle drei Teile, weil das ist ja bei so Big-Budget-Fantasy-Blockbustern heutzutage auch nicht mehr die Regel, dass dann wirklich noch weitergeht. Chronik von Narnia lassen grüßen. Und
Divergent.
Ja, oder das. Und das Gesamtbudget war insgesamt $410 Millionen. Also es ist eine der teuersten Filmproduktionen aller Zeiten, die Digitaleffekte, Leute von James Cameron, Digital Domain waren dabei, Peter Jackson ist ein bisschen involviert, Herr der Ringe Produzent steckt mit drin. Sie haben 15.000 Vorsprechen abgehalten und haben insgesamt 1.400 Schauspieler, Schauspielerinnen rekrutiert und die mussten auch nahezu alle noch ein Camp durchlaufen, nämlich das sogenannte, weil ich habe es notiert, ein Trainingscamp, was auf der Theorie der Liu Qi, der 6 Fähigkeiten basiert. Und dann wurden ihnen Manieren, Musik, Schießen, Zügeln, Bücher und Mathematik beigebracht. Und dann mussten sie halt Schauspiel machen, Kampfsport, Reiten, Schießen, Trommelmusik, chinesische Kulturgeschichte, Körperformung, Filmbetrachtung, Filmanalyse. Und dabei wurden sie auch wissenschaftlich ernährt, damit die Leute, die im Film mitspielen, auch wirklich den Körperbau haben, wie alte Krieger ihn damals wahrscheinlich hatten und nicht wie moderne Athleten. Und diese Akribie findet sich auch im gesamten Film wieder. Aber dass ich deshalb verstanden hätte, worum es geht, kann ich auch nicht sagen.
Ja.
Also es ist reines Überwältigungskino, finde ich.
Ja, zumal dann halt auch noch andere Parteien plötzlich dann immer wieder nochmal auftauchen. Es gibt dann plötzlich taucht nochmal so eine Art schwarzer Magier auf. Der hat irgendwas mit einer anderen, größeren Macht noch zu tun. Hm. Das wird aber alles in dem ersten Film noch nicht erklärt. So. Ja. Ich dachte auch so am Anfang, wo soll das alles hinführen? Aber je weiter dieser Film verläuft, umso mehr stellt man fest, okay, das ist hier erst der Anfang von etwas Größerem. Und was halt wirklich meiner Ansicht nach wirklich beeindruckend ist, ist eben dieser ganze, ja, ich finde man, dass sie in so einer Art Camp waren, okay, weiß ich nicht, ob das noch zum Tragen kommt oder ob ich das jetzt anhand, wenn ich diesen Film nochmal sehen sollte, dessen ableiten kann. Aber ich finde trotzdem, diese Kostüme, wie detailliert die teilweise sind, das muss Pain in the Ass gewesen sein, so ein Ding herzustellen. Und dann siehst du davon nicht nur eins, nein, da rennt die ganze Leibgarde und dann noch 100 irgendwie ihrer Kollegen rennen in diesen aufwendigen Kostümen rum, so, ja. Und diese riesen Bauten, ja klar, es gibt auch viele digitale Sets, das will ich gar nicht abstreiten. Mhm. Und natürlich, die digitalen Effekte können vielleicht nicht mit dem Top-Notch.
Es ist erstaunlich, wie wechselhaft das ist, weil teilweise sitzt man da mit offenem Mund und dann denkt man sich so wieder, ja, 2018 ist wieder
genau. Am Start. Genau, also teilweise, ja, ob sie jetzt mit dem ganz großen Top-Notch-Größen irgendwie mithalten können, weiß ich nicht, aber manches sieht halt schon echt gut aus, richtig gut aus. Gerade auch dann im, sag ich mal, gesehen für eine chinesische Produktion, die schon echt gute, sag ich mal, Effekte präsentiert haben, wie zum Beispiel Wandering Earth 1 und 2. Mhm. Ja, ich finde, effekttechnisch hauen die, also kannst du die mit den Roland Emmerich-Filmen problemlos nebeneinander stellen und die geben sich da nichts, beziehungsweise nehmen sich da nichts. Ja, manchmal ist es merkwürdig, manchmal sehen Sachen halt wirklich schräg aus, so wo du halt denkst, okay, da sind wir jetzt hier schon in Adipurush-Niveau oder Level. Und dann aber wieder, wie gesagt, Sachen, die sind echt geil, so, beziehungsweise die entfalten auch die richtige Wirkung. Dazwischen gibt's dann aber auch immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ey, das ist schon wirklich schön inszeniert. Mhm. Unter anderem nimmt hier König Su heißt der, glaube ich, ne? Nimmt irgendwann mal so eine Art Milchbad zusammen mit der jungen Frau, die er da als Geisel genommen hat. Und die hat richtig lange schwarze Haare. Und dann drehen die sich so in ihrer Umarmung im Milchbad, drehen die sich so um sich selbst herum. Und ihre Haare ziehen so einen Kreis durch dieses Milchbad. Und es sieht halt aus wie so ein Yin und Yang Zeichen. Weißt du, was ich meine? Und solche Momente, solche Bilder hat der teilweise echt immer wieder da drin. Also die halt ästhetisch auch einfach echt schick waren. So.
Ja. Ja, also das.
Aber ja.
Also ich finde auf jeden Fall rein ins Kino, weil das halt einfach so krasse Fantasy-Bombast-Action ist, wie man sie selten bis nie irgendwie im Kino in Deutschland sehen konnte aus China, weil die meisten China-Blockbuster ja nie einen deutschen Release oder nie einen deutschen Kino-Release bekommen. Aber die Einstiegshürde ist halt schon hoch. Irgendwann kommt ja dann auch noch Netscha irgendwie, dieser Feuergott-Dämon oder so, der wiederum auch in China so bekannt ist. Also der Animationsfilm Netscha ist der erfolgreichste nicht-amerikanische Animationsfilm aller Zeiten. Hat halt 725 Millionen in China eingespielt. Es gibt Dutzende von Videospielen dazu. Es gibt mehrere Filme dazu. Es gibt sogar ein Netscha-Crossover mit Transformers, was im TV 52 Episoden hat. Also es ist halt man kann auf so ein krasses Vorwissen in China aufbauen, was die Figuren oder viele der Figuren in diesem Film betrifft, was in Deutschland halt überhaupt nicht vorhanden ist. Also das ist halt ein bisschen schade. Und
wir reden da von diesem grünen kleinen Baby, was er dann irgendwann mal findet. Ja, okay, alles klar, ja. Ja, da dachte ich auch so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Die Figur habe ich schon mal gesehen, aber die kommt halt so aus dem Nichts, ist plötzlich wieder da und du denkst dir halt, Moment mal, ah ja, stimmt, das war ja das. Wo war der denn die ganze Zeit? Das hast du schon wieder, ich hatte das schon wieder komplett vergessen, beziehungsweise da waren dazwischen, zwischen seinem ersten und seinem, sag ich mal, letzten Auftritt, lang so viel, so viele Eindrücke und so viele Storywendungen und so viel irgendwie Informationen, ja, dass ich halt wirklich dachte, ach.
Ja, das ist so, also ich merke das ja beim indischen Kino auch oft, wenn dann so, da ist ja dieser Monkey Man, dieser Affengott, quasi so eine omnipräsente Figur, da kommt ja auch jetzt der Film von Dev Patel und Jordan Peele zu Monkey Man und auch wenn irgendwas mit diesem Monkey, wenn mit Hanuman, Monkey Man, irgendwas auch nur ganz subtil angedeutet, ist halt gleich schon Jubel im Saal und so ähnlich wird es, also ich glaube, chinesisches Publikum wird nicht so outgoing sein, aber auch die werden halt merken, okay, wenn dieses Baby kurz auftaucht, die wissen genau, wer das ist. Und ich möchte nicht Gotteslästerung betreiben, aber so ähnlich wie wenn wir irgendwie eine sowas auf dem Fluss treiben sehen und wissen, ah, das ist Jesus. Nur in besser.
Ja. Also, wenn man da reingeht, dann sollte man sich, sag ich mal, eher auf den Rausch einlassen, als wirklich komplett zu verstehen oder verstehen zu wollen, worum es in diesem Film geht. Ich finde aber, also, es ist schon, wenn man halt dranbleibt, kann man das schon raffen. Hm. Ich meine, wirklich, im Endeffekt geht es darum, diesen König, sag ich mal, wieder vom Thron zu kriegen, der da eigentlich gar nicht sitzen sollte. Ja, und das wird natürlich auf sehr, sehr umständlichen Wege und mit sehr vielen Einflüssen von allen Seiten erzählt, so. Aber das ist dann auch meiner Ansicht nach nicht unbedingt das, was die Kernkompetenz dieses Films auszeichnet. Die meiner Ansicht nach, wie du schon gesagt hast, in der Überwältigung und in dem Aufwand besteht, den die da auffahren. Es sind echt eine Menge Statisten oder es ist eine Menge Personal im Einsatz, die Setbauer, ne, das muss ich einmal, möchte ich das einmal hier bitte lobend erwähnt haben. Das ist schon, das sind einfach echt gigantische Sets und wirklich fein detaillierte Sets und so, ja. Also The Last Airbender auf Netflix sollte sich von diesem Film echt mal eine Menge abgucken, so wie man große, weiträumige Sets gestaltet, die halt nicht leer wirken, sondern halt einfach groß und weiträumig, aber trotzdem sehr edel und sehr majestätisch und sehr detailliert. So, ja. Also wirklich unglaublich. Und ich muss sagen, Chris Phillips, so heißt der Darsteller, der hier den König Zhu oder Zhao spielt, den fand ich echt gut.
Ich auch, also ich finde alles, also klar, es ist zu überfrachtet, aber ich meine, es kommen auch noch zwei Teile, viele erste Teile in solchen Trilogien haben ähnliche Probleme und man kann ihm halt ein mangelndes Pacing auch nicht vorwerfen. Also ich glaube, wäre ein bisschen entschleunigter, hätte man mehr Zeit, Sachen wirken zu lassen. Und ich glaube, am sinnvollsten ist es auf Letterboxd gehen, kurz das Filmplakat angucken und wenn ihr kein Problem damit habt, dass da 16 Figuren drauf zu sehen sind, die man auch zumindest wissen sollte, was für eine Funktion sie haben, plus mindestens drei der, jetzt wollte ich schon Bosses sagen, der Gegner, der Antagonisten, dann rein da.
Ja.
Also ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal im Kino angucken.
Man könnte schon fast sagen, das ist so ein bisschen historisches Fast and Furious Prime. Ja, nur halt eben basierend auf einer chinesischen, Volksgeschichte.
Ja, das glaube ich so. Also es ist auch immer ein bisschen zu vereinfachen, aber es ist halt das chinesische Herr der Ringe.
Ja.
Also das, sonst haben sich auch viele Leute aus dem Herr der Ringe-Umfeld dazugeholt, weil Literaturadaption und extremer Aufwand, also wenn man da jemanden sucht, der schon Erfahrung in dem Bereich hat, ist man, glaube ich, bei den Herr der Ringe-Leuten immer an der perfekten Stelle.
Ich habe aber allerdings, ich habe noch eine Frage, die würde ich gerne abschließend mit dir nochmal kurz besprechen, denn das ist mir schon aufgefallen. In dem Film, also da frage ich mich, weil der Film ich meine, der wird ja halt bei so viel Geld, was da am und bei so viel Personal, was da im Einsatz ist, ne? Mhm. Das wird ja dann schon, sag ich mal, vom staatlich abgesegnet sein, alles, was da gezeigt wird. Also das, man will ja, dass dieser Film keine Probleme mit der Zensur oder mit der Politik.
Müsste halt am Anfang dieses China Board Admission bla 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 Logo eigentlich drin sein.
Genau. Ja. Und ich habe mich aber gefragt, wie der Regisseur es echt geschafft hat, dieser Wu Er-Shan, wie er das geschafft hat, da tatsächlich so ein bisschen, also für meinen Begriff oder für mein Empfinden, hat er da tatsächlich so ein modernes China auf diese Fantasy-Geschichte übertragen. Denn wir erleben da einen König, der ja wirklich sein Volk täuscht, so. Ja, und Falschinformationen unters Volk streut und so weiter, so. Und ich habe mir gedacht, wenn man jetzt böse sein will, ja, egal ob man jetzt, sag ich mal, gegen das Politbüro ist oder gegen das Komitee ist oder halt für das Komitee, aber wenn man böse ist, könnte man dem Film ja unterstellen, dass er die Herrschaft des bösen Königs Zhao, sag ich mal, mit dem modernen China gleichsetzt.
Ich glaube, dass diese Interpretationsweise schon möglich ist und auch legitim. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Perfide an Zensur, dass wenn Zensur sowas durchlässt, was vielleicht nur so 0,1% der Zuschauer wirklich so sehen, dass man dann immer sagen kann, na, so schlimm zensieren wir hier nicht. Man kann schon hier alles noch sagen. Wir wollen nur nicht, dass irgendwie jemand sagt, Drogen sind gut oder so.
Ja, aber.
Also das ist, glaube ich, so dieses, weil auch das sehe ich bei, ja, im indischen Kino oft, wo man ja auch nicht mit allem durchkommt, teilweise denke ich so, das ist jetzt schon, also könnte ich mir selbst bei einem deutschen Film, wo ja eigentlich alles gehen müsste, nicht vorstellen, dass da so gravierend Missstände angeprangert werden, aber gleichzeitig ist wahrscheinlich die Argumentationslinie immer so, ja, wenn wir sowas zulassen, sind wir komplett wie Teflon, also uns kann niemand angreifen und sagen, wir zensieren zu krass, aber die meisten Leute werden es halt gar nicht mitkriegen. Und du hast wahrscheinlich noch die Buchvorlage, die ja auch noch quasi, wenn du da zu viel veränderst, wird dir halt wieder vorgeworfen, du veränderst da irgendwas dran. Und das wäre, glaube ich, so, wie wenn, ich kann es gar nicht so auf irgendeinen Punkt, aber wenn bei Herr der Ringe auch irgendwas umgeändert werden müsste, weil die Regierung will das nicht. Wo die Leute auch sofort merken müssen, hä, das war in der Buchvorlage ganz anders. Und das ist dann eher wieder ein Zeichen dafür, wie effektiv Zensur sein kann, wenn sie da, wo sie weiß, sie würde auf Widerstände stoßen, es einfach zulassen, als andere konsequent wegzensiert.
Also, wie gesagt, ich hab mich da gewundert, weil es gibt dann so wirklich einen richtigen Abschnitt im Film, wo dann halt so eine Art Desinformation der Massen gezeigt wird. So, ja. Und wo halt auch, sag ich mal, so eine Art Sündenbock präsentiert wird, ja, dessen, und das ist ja etwas, was wir erlebt haben. Also der Zuschauer, der im Kino sitzt, oder die Zuschauerin, die im Kino sitzt, sieht ja, dass das, was erzählt wird, eigentlich nicht der Wahrheit entspricht, weil sie ja die Wahrheit gesehen hat anhand der Geschichte, die sie verfolgt. So. Und ich habe mich halt gefragt, ob das nicht wirklich so ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge ist, indem man halt das zeigt und dem Zuschauer halt irgendwie so ein bisschen vor Augen führt, ja, was ja teilweise dann auch vielleicht bei ihm im Land irgendwie oder bei ihr im Land existiert. Und das ist natürlich auch von meiner Warte ausgesprochen, ne? Ich bin ein kleiner Dulli aus dem Westen, der keinerlei große Kenntnis oder wirklich nicht tief in dieses Land jemals, sag ich mal, eingetaucht ist. Aber ich fand das schon irgendwie ein bisschen, also mir ist das halt einfach aufgefallen, so, ja. Eben aufgrund meiner Kenntnis gewisser Probleme, die gewisse Filmemacher hatten, ihre Filme rauszubringen. Oder halt, ja, keine Ahnung, ihre Filme jetzt im Ausland produzieren müssen, eben weil sie dort im eigenen Land irgendwie als zu kritisch eingestuft worden sind. Das gibt es ja halt auch. So, das ist ja einfach eine unbestrittene Tatsache, dass manche Leute halt nicht mehr dort filmen können oder beziehungsweise manche Leute auch wirklich gesagt haben, sie müssten aufpassen, was sie halt filmen, weil ruckzuck wird es eben halt verboten. Und bei einer so großen Mammutproduktion dann doch so einen politischen Subtext drin zu finden, obwohl das halt in einer Fantasy-Welt oder vor tausenden von Jahren spielt, fand ich dann doch auffallend einfach.
Ja. Ja, man merkt es ja auch an Leuten wie zum Beispiel Zhang Zhimu, der mal lange Zeit ein Aufführungsverbot von chinesischen Behörden hatte und inzwischen ist er so einer der Vorreiter. Also vielleicht macht er auch aus der zynisch formulierten Not eine Tugend, weil seitdem er quasi keine Aufführverbote mehr hat, läuft es halt für ihn so gut wie noch nie. Und also Full River Red, irgendwie einer der erfolgreichsten chinesischen Filme der letzten 10 Jahre. Aber klar, sowas wie Cliffwalkers, wo man auch denkt, auch da war ja wieder so, okay, man versteht's nicht, wenn man nicht irgendwie halbwegs mit chinesischer Geschichte vertraut ist. Aber man bekommt schon den Eindruck, irgendwie sind die Geisten.
Ja.
Was ja bei jedem patriotischen Film oder bei jedem historischen Film aus irgendeinem Land meistens der Fall ist, aber natürlich stößt es nochmal so unterschiedlich auf. Aber
Keine Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, außer uns hier in Deutschland gibt es, glaube ich, wenig Filme, wenig Länder, die so viele Probleme haben, irgendwie ihre Geschichte darzustellen, wie wir so, oder ihre Geschichte schön zu färben, sagen wir es mal so.
Ja.
Oder ihre Geschichte irgendwie heroisch sein zu lassen. Ich meine, man muss ja nicht unbedingt sagen, das ist hier die hundertprozentige Wahrheit, die wir euch präsentieren. Aber wir haben uns halt gedacht, wir machen halt mal irgendwie einen Action, einen Helden oder was weiß ich, einen Abenteuerfilm draus. Mhm. Dann ist es ja auch legitim. Dafür ist das Genre ja da.
Ja.
Aber, naja, wie gesagt, das war halt einfach nur so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Und da wollte ich einfach mal deine Einschätzung zu hören.
Und generell, also um nochmal, wir kommen gleich zum nächsten, aber ich finde halt, wenn ich mir so die Letterboxd-Ratings so angucke, jetzt nicht unbedingt mit einer großen Unterstützerarmee im Rücken da, aber ich mag alles, was Wu Chan bisher gemacht hat, auch sehr gern. Ich finde diesen Mojin, The Lost Legend super, also als reinen Unterhaltungsfilm, natürlich hat er auch seine Macken, aber teilweise sieht er fantastisch gut aus und ich glaube, näher an einen guten Tomb Raider-Film kommen wir auch nicht ran. Und diesen
Den Mojin mochte ich auch.
Und The Painted Skin 2, beziehungsweise Painted Skin Resurrections auch mega. Einer von den führenden Design-Heads von Final Fantasy hat er mitgemacht. Mega. Der ist, glaube ich, schlecht gealtert, weil der damals so eine schnelle so Musikvideo-Ästhetik hatte. Kann sein, dass mir das heutzutage auch nicht mehr so gut gefällt, aber ich habe den auch noch in guter Erinnerung. Also finde ich gut, dass er immer wieder was rausballern darf. Und ich meine, mit Creation of the Gods ist er wahrscheinlich bis 2026. Wahrscheinlich wird jedes Jahr einer kommen. Auch erstmal ausgelastet. Aber was er dann ab 2029 macht, ich bin gespannt.
Ja, also ich bin erstmal gespannt auf den nächsten Teil so. Ja. Ich hab tatsächlich Interesse dran. Wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen League of Gods, sag ich mal, Level. Obwohl ich sagen muss, dass hier die CGI deutlich besser sind als bei League of Gods. Klar. Und ich würde auch sagen, das Absurditätslevel von League of Gods war noch mal ein bisschen höher. Mhm. Aber wir sind ja erst am Anfang.
Ja, eben. Also das ist auch spannend zu sehen, wie so ein Film, also natürlich ist bodenständig bei so einem Film das komplett falsche Wort, aber er jumpt auch nie den Shark. Also ja, nee, er jumpt oft den Fox-Spirit und so.
aber er bleibt tatsächlich erstmal, abgesehen davon, dass da 13 Götter beschließen, irgendwie noch 3 andere Götter auf die Erde zu schicken.
Ja, aber so im Rahmen dessen. Also League of Gods hat ja auch eine Haupthandlung, wo man denkt, ja, okay, hier, meine Suspension of Disbelief ist groß. Aber selbst da drin schafft es ja immer wieder ein neues Level zu erreichen, wo man so denkt, what the fuck's going on?
Ja, deswegen. Aber ich sag auch wirklich, mit der größten Warnung, ne? Das sind hier 143 Minuten oder 148 Minuten. Es ist visueller Vollbombast, ja?
Ja.
Du hast hier wirklich chinesische Geschichte oder Mythik oder Mystik und Tradition und Kultur, Märchen in allem Facetten so. Und natürlich halt eben Bombastkino, ne? Also das ist mit einer sehr verworrenen Story. Da muss man sich drauf einlassen wollen. So ein lockerer eben, ich guck mir das mal an, ist da, glaube ich, fehl am Platz. Also die Einstellung, ich guck mir das mal vielleicht mal an. Also entweder man ergibt sich seiner Neugier und sagt, ey, okay, ich nehme alles, was da kommt jetzt und dann bin ich bereit, darüber zu urteilen, ob es mir gefallen hat oder nicht. Oder man sagt halt, okay, ich will wissen, was das ist, weil zum Beispiel wir oder andere Leute darüber geredet haben. Dann, wie gesagt, handlungstechnisch sehr schwer zu verstehen, optisch sehr überbordernd, sage ich jetzt mal, und effekttechnisch schwankend, so muss man es, glaube ich, sagen. Aber ich war auch irgendwann, wie schon bei Adipurus, irgendwann habe ich gedacht, ja, okay,
Ja, man muss sich da so, und ich glaube, dass, also da dürfte der überwiegende Großteil unserer Zuhörenden ja ähnlich drauf sein. Man muss sich dann einfach so in die Atmosphäre rein ergeben oder einfach mit dem Film mitviben.
Ja.
Weil natürlich, wenn man da überkritisch rangeht, wird man immer was finden, aber das ist, glaube ich, bei einem, ja, wie du halt schon sagst, einem Film, wo 13 Götter beschließen, irgendwas zu machen und 18 andere Leute machen das dann und es gibt noch irgendwelche Feuerdämonen und irgendwelche Riesenwölfe. Also wenn man da denkt, oh, da bin ich jetzt aber mal überkritisch und guck mal, ob das alles so von der Logik her stimmt, dann Pech gehabt.
Ja, das dann Finger weg oder wegbleiben.
Ja, eben.
Guckt euch was anderes an, wie zum Beispiel unseren nächsten Film.
Ja, ui, ja, gute Überleitung.
Gut. Der zwar auch nicht wirklich Feel-Good-Kino ist, aber trotzdem, ja, ey, der ist mir wieder so ans Herz gegangen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es ist der dritte Film von Hirokazu Koreeda, den ich jetzt gesehen habe. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, seine Trefferquote bei mir ist halt wirklich sensationell. Also 3 Schuss, 3 Treffer. Ich bin echt begeistert von diesem Film, beziehungsweise bin sehr aufgelöst aus dem Kino rausgegangen. Ich habe den mit meiner Frau zusammen gesehen. Das war auch nochmal wichtig.
Ja.
Weil meine Frau halt auch gewisse Perspektiven halt einfach eher sieht oder mitbekommt als ich. Und das war nochmal echt gut, mit ihr darüber zu reden. Dementsprechend freue ich mich jetzt über die Geschichte beziehungsweise über die Besprechung von diesem Film. Die Rede ist von, ja, hierzulande heißt er Die Unschuld. Im Original heißt er Monster, was meiner Ansicht nach ein bisschen schade ist. Denn der Begriff Monster wird hier halt mehrfach benutzt. Also er ist hier ein immanentes oder ein immerwährendes Thema. Ja, und ich weiß nicht, ob die Unschuld das da so gut wieder trifft.
Ich weiß auch wieder nicht, was da so genau die Angst war, weil natürlich ist Monster assoziiert natürlich erstmal was anderes, aber diese merkwürdige Angst, dass Leute nicht in den Film gehen, der Monster heißt, aber stattdessen in den Film gehen, der Die Unschuld heißt. Ich weiß nicht, ob man da Pest gegen Cholera irgendwie austauscht.
Naja, ich glaube, es ist natürlich dann auch immer eine rechte Sache, weil es gibt halt noch den Film Monster mit Charlize Theron zum Beispiel.
Ja, kann sein. Also wie gesagt, ich stecke da auch nicht drin, aber ich finde es halt schade, weil sich für mich Die Unschuld, also ich kann mir irgendwie erklären, warum der Film wohl so heißt, aber geht für mich irgendwie ein bisschen an dem vorbei, was Monster irgendwie über den Film aussagt.
Ja. Ja, okay. Das ist halt, wie gesagt, ein bisschen schade, aber vielleicht für euch im Hinterkopf, der Film heißt eigentlich Monster und deswegen macht das eigentlich, also ja, es macht deutlich mehr Sinn, dass er so heißt. Es ergibt deutlich mehr Sinn, dass er so heißt. So, und es geht hier um Folgendes. Saori Mugino ist eine junge Witwe und Mutter. Ihre ganze Liebe gehört ihrem Sohn Minato. Als sich der Junge mehr und mehr zurückzuziehen beginnt, spürt sie, dass etwas nicht stimmen kann. Mit Entsetzen erfährt Saori, dass Minatos Lehrer schuld sein soll an seinem merkwürdigen Verhalten. Aufgebracht stürmt sie in die Schule, verlangt Antworten. Sie spürt, dass man sie hinhält, ihr nicht die ganze Wahrheit sagt. Doch sie lässt nicht locker und will der Sache auf den Grund gehen. Bis nach und nach offenbar wird, was wirklich geschah. Es verändert das Leben aller Beteiligten für immer. Ist auch schwierig, ein bisschen über diesen Film zu reden, denn er macht etwas, das haben schon andere Filme gemacht, besonders ein ganz berühmter Film von Akira Kurosawa. Und wenn man das jetzt als reines Gimmick betrachten möchte, dann wird man dem Film wahrscheinlich ein bisschen kritischer gegenüberstehen als andere Leute, die halt sagen, okay, das Konzept hat mir schon dann auch zum Beispiel bei Park Chan-wooks Die Taschendiebin ganz gut gefallen. Denn da ist es halt genauso wie bei Rashomon, dass hier die Unschuld oder eben Monster aus 3 verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Also wir erleben diese Geschichte aus 3 verschiedenen Perspektiven und mit jeder weiteren Perspektive, naja, muss ich halt sagen, ging bei mir wirklich, das war die reinste Gefühlsachterbahn. Ja? Also von Wut zu, oh, keine Ahnung, Beschämung oder Schamgefühl bis hin halt zu Traurigkeit so und am Ende dann doch irgendwo aber so ein, ich weiß nicht, ich fand's merkwürdig, aber ich habe dann doch ein gewisses Mitgefühl oder beziehungsweise es war eine mitfühlende Freude. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine,
Ja, Vielleicht machen wir noch einen Spoiler-Talk, weil da würde ich vielleicht noch ganz gern eingehen wollen. Bevor ich auf den Film eingehe, das nochmal so als, ja, oder als Würdigung oder als Hommage. Es ist auch der letzte Film, zu dem Ryuichi Sakamoto den Soundtrack beisteuern konnte, der 2023 verstorben ist. Und vielleicht sagt euch der Name an sich nicht, aber er hat unter anderem den Soundtrack gemacht zu Revenant. Dann ist er, glaube ich, am bekanntesten geworden zu Merry Christmas, Mr. Lawrence geworden, wo das Titelthema von ihm ist. Und ich glaube, ihr kennt viele Melodien von ihm. Und auch hier der Soundtrack, also auch Wahnsinn wieder, wie gut das die einzelnen Szenen untermalt. Und mir ging es auch ähnlich wie dir, aber diese Freude, also spielst du bei der Freude irgendwie aufs Ende an oder so auf die generelle Stimmung?
Ja, Freude ist vielleicht der falsche Begriff, aber es war so, ja.
Oder so eine, also, weil
es, also, es, ich will nicht spoilern, ich will halt auch noch nicht jetzt schon spoilern, sondern, aber ja, ich struggle nach dem, also, es war irgendwie schon auch ein glückliches Gefühl da. Mhm. Ja, oder eine Art erlösendes Gefühl. Ich glaube, das trifft es ein bisschen besser. Mhm. Ja, obwohl man, wenn man es halt streng durchdekliniert, das gar nicht empfinden dürfte. Ja, so, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, genau, das ist nämlich auch das, so geht es mir nämlich auch, dass ich irgendwie auch, ja, irgendwann mal happy war, aber ich so dachte, pff, eigentlich dürfte ich nicht. Oder eigentlich weiß ich nicht. Und das ist ja auch das Schöne, was ja auch der Originaltitel dieses Monster so auf den Punkt bringt, dass der Film so ambivalent ist, weil er ja die ganze Zeit mit Wahrnehmungen spielt und wie einzelne Situationen wahrgenommen werden, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man sie betrachtet, je nach, oder beziehungsweise aus welcher Person. Und dann ja auch der ganze Film dann ja auf verschiedene Arten und Weisen zu interpretieren ist, was jetzt gerade wirklich passiert oder ob das, was wir jetzt gerade sehen, halt auch wieder nur so eine subjektive Wahrnehmung aus einem anderen Blickwinkel ist. Das finde ich dann spannend, weil das ja auch dazu führt, dass dieses Glücksgefühl auch das mit einem Fragezeichen versehen werden muss.
Genau, also genau, ein Glücksgefühl mit einem ganz dicken Fragezeichen so. Und trotzdem, also ich habe es auch nicht ganz verstanden so, ja, aber ich denke mir halt, ey, ich habe die Option, mich jetzt zu entscheiden, gehe ich jetzt dieses Ende mit oder gehe ich jetzt dieses Ende mit, ja, und ich sag mal so, ich habe mich nicht unbedingt völlig schlecht gefühlt, mich für auch mal das andere Ende zu entscheiden. Hm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also, du verstehst hoffentlich, was ich meine.
Absolut.
Also, es versteht man wahrscheinlich da draußen noch nicht so wirklich. Aber ja, vielleicht kann man das so sagen, die erste, sag ich mal, Perspektive ist die der Mutter, die halt eben mit ansehen muss, wie ihr Sohn, sag ich mal, immer mehr ihr entgleitet und halt irgendwie merkwürdige Verhalten an den Tag legt. Und man sich fragt, was ist los? So, ja, und natürlich auch als Eltern, und da kann ich sie so wirklich nachvollziehen. Du willst natürlich schnelle Lösungen, du willst natürlich irgendwie am besten möglichst schnell einen Schuldigen gefunden haben, der erklärt, warum es so ist, wie es ist. Und ja, das ist halt einer der Filme, der halt aufzeigt, ey Freunde, es ist leider nicht einfach. Menschen sind komplex, egal wie stumpf sie auch sein mögen, so, ja, aber sie haben wahrscheinlich einen Grund für ihren Stumpfsinn, ja, beziehungsweise für ihr Verhalten. Und wo ich am Anfang wirklich dabei war, so ich gesagt, ja, richtig.
Ja.
Oh, sind die scheiße. Ja, und oh, sind die schlecht und oh, ist das perfide, oh, ist das irgendwie. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Diese japanische Gesellschaftsform, die wir hier auch wieder präsentiert bekommen, die halt diese Höflichkeit, dieses nach außen den Schein wahren, nach außen den Anstand wahren, nach außen die Ehre, den Stolz hochhalten und so weiter und so fort. Diese, sag ich mal, Distanz, auf die man sich immer wieder freiwillig einlässt, die man einfach so schnell umgehen könnte, indem man eben mal klar ausspricht, was in einem vorgeht, wie man irgendetwas findet, was das Problem ist. Ja, das fand ich ja auch, das war so schmerzhaft mit anzusehen. Wenn die Mutter dann bei dieser Direktorin und bei den Lehrern da sitzt und ich mir auch denke so, sag mal, hört die denen überhaupt zu? Also hören die ihr überhaupt zu, so, ja? Und die Mutter sich dann aber auch noch dafür entschuldigt, sich so aufbrausend zu sein, so, weißt du? Also, wo halt verständlich dargelegt wird, warum hier eine Mutter für ihr Kind kämpfen möchte, aber gleichzeitig irgendwie versucht, den Respekt und den Anstand zu wahren, weil sie ja natürlich auch weiß, dass der Berufsstand von den Leuten nicht der einfachste ist und dann gleichzeitig aber auch noch irgendwie ein tragisches, sag ich mal, Schicksal mit im Raum schwingt, so, das gar nichts mit der Sache zu tun hat. Das sind alles so Faktoren, die meiner Ansicht nach Kore-eda wirklich meisterlich in diese erste Erzählperspektive mit einfließen lässt.
Deswegen nennt man ihn
so.
Ja auch immer Meister Kore-eda.
Ja, darauf hast du gewartet. Ganze Zeit, ne?
Drauf gewartet. So, wir können abmoderieren. Darum ging es mir heute. Ja. Nee, aber ich kann dir, also immer wenn ich lieber einen dummen Gag mache, als irgendwas noch Ergänzendes zu sagen, dir da auch nur vollumfänglich zustimmen. Und dieses, also ich weiß leider auch nicht mehr, warum ich die Kore-eda-Sachen schon seit Nobody Knows, war der erste, den ich gesehen habe, wird wahrscheinlich erst 2004 rausgekommen. Wahrscheinlich werde ich den dann so 2005, 2006 gesehen haben. Und ich finde, das ist auch nach wie vor sein bester Film, aber auch da klingen schon diese ganzen Elemente an. Also bei Nobody Knows geht's um eine fünfköpfige Familie. Das älteste Kind ist 12 Jahre alt. Die anderen 3 Kinder, würde ich sagen, die sind so zwischen 8 bis 3. Und eines Tages sagt die Mutter, so, ich ziehe jetzt zu meinem Liebhaber, seht mal zu. Und dann geht's darum, dass die 4 Kinder halt allein in der Wohnung leben und man auch nicht von den anderen 3 Kindern weiß, die hat sie vom Vermieter geheim gehalten, sodass sie quasi die Wohnung nicht verlassen und niemand, also wie der Titel schon Nobody Knows, niemand weiß, dass die Kinder da halt langsam zugrunde gehen in dieser Wohnung. Und ja, und das, ja eben, also da war mir ja schon klar, wie du reagieren wirst, deswegen finde ich es halt auch spannend, weil wie bekannt ist, habe ich keine Kinder, du ja schon. Und deswegen sehen wir ja so Filme wahrscheinlich da noch unterschiedlich. Also Nobody Knows hat mich auch komplett zerstört. Beim Monster war es halt eher so ein interessiertes Betrachten, wie die einzelnen Blickwinkel sich entfalten. Also natürlich bin ich emotional auch drin, aber das, was du jetzt gerade mit der Mutter geschildert hast, habe ich schon antizipiert oder gemutmaßt, dass dir das so geht. Mir geht's dann halt eher nicht so, sondern ich will eher so sehen, wie diese Mobbing-Dynamik sich entfaltet. Also aus Interesse. Natürlich möchte ich auch, weil die Figuren so gut gespielt sind, dass hier nicht weitergeht und ich will, dass es sofort aufhört und alle sich vertragen und in den Armen liegen und der Film nach 10 Minuten endet. Aber ich habe halt diese elterlichen Gefühle da nicht so stark ausgeprägt wie du. Deswegen glaube ich, dass Kore-eda für dich irgendwie schon einer der Endgegner ist bei jedem Film, den er macht, oder?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wie gesagt, ich habe Shoplifters gesehen, ich habe Broker gesehen und ich habe jetzt den gesehen. Und ich finde es halt geil, wie es halt echt schafft, auf ganz normale und ruhige, konzentrierte, gut beobachtete Art und Weise eben immer diese Befindlichkeiten gerade aus Elternperspektive irgendwie zu inszenieren und zu zeigen. So. Also er schafft es immer, dieses Elternding bei mir, obwohl es eine ganz andere Kultur ist, obwohl es ein ganz anderes Land ist, so, ne, schafft er es halt wirklich bei mir immer zu triggern und immer wieder irgendwie sofort zu erreichen durch die wenigsten Momente und Szenen so. Aber, und das ist ja das Ding, wir saßen dann da und wir auch so, boah, wir hassen die alle. So, ja. Und dann aber haben wir ja festgestellt, okay, dass der Film anders ist. Also, dass der Film ja nicht nur auf dieser einen Erzählperspektive bleibt, sondern halt plötzlich eine andere Perspektive einnimmt, nämlich die des Lehrers. Und dann sitzt du dann da und denkst dir, ja, fuck. Scheiße. Ja, okay. Oh, Mist. Oh. Und du fühlst dich immer schlechter, dass du halt auch deinem ersten Impuls so nachgegeben hast. Weißt du? Und das ist natürlich etwas, was, finde ich, eben für Menschen, die keine Kinder haben, immer ein bisschen, also ja, ich habe jetzt den Abgleich, weil ich dachte auch vorher immer so, ja, komm, ne, dann hat dein Sohn halt mal eine Backpfeife gekriegt oder so, ja. So habe ich früher gedacht, weißt du, so, dann gehst du halt mit ihm zum Kampfsport und bringst ihm bei, dass er nächstes Mal halt eben zurückschlägt, so. Aber jetzt kenne ich natürlich die andere Perspektive und weiß, dass es nicht so einfach ist, ja. Und auch wenn ich mich zum Beispiel, und nur mal ein ganz banales Beispiel, wenn ich morgens zum Beispiel meinen Sohn zur Schule bringe, ja, und dann sehe, wie halt gewisse Leute wieder ihre Autos mitten auf der Straße parken, um halt eben ebenfalls ihre Kinder zur Schule zu bringen, aber halt keine Rücksicht nehmen, ob da halt irgendwie noch andere Autos oder Fahrräder oder sonst irgendwas durchkommt oder so, weißt du? Also wenn ich da teilweise mir dieses Chaos angucke, was Menschen dann veranstalten, in dem Bestreben, ihre Kinder möglichst pünktlich in die Schule zu bringen. Was ja auch bei mir ist, so, ne? Ich will ja auch, dass mein Sohn nicht zu spät kommt. Ich will ja, dass mein Sohn da ist. Und das ist mir letztens einmal aufgefallen, wo ich mich dann halt schon wieder irgendwie über so ein Auto irgendwie aufgeregt habe. Und meinem Sohn das aber halt ganz unangenehm war, oder unangenehm wurde, weil er halt wusste, dass das Auto dem Vater von einem seiner Kumpels gehört. Und der hat natürlich dann halt Angst, dass ich irgendwie mich mit dem Vater anlege, was dann wieder auf seine Freundschaft mit seinem Kumpel wieder niederschlagen könnte, so, ja. Und das sind halt solche Sachen, weißt du, da hätte ich früher nie drüber nachgedacht, beziehungsweise war das halt einfach nicht meine Realität, so. Und das war nicht das waren nicht meine Gedankengänge, ja. Und ich müsste es eigentlich besser wissen. Und ich hab's nicht besser gewusst, weil ich war halt hundertprozentig bei der Mutter und bei dem Kind, weil ich halt dachte, ja, okay, ich habe selbst schlechte Erfahrungen mit Lehrern in der Schule gemacht. Alles Wichser, so. Und müsste es eigentlich schon deutlich besser wissen, dass man es halt eben nicht so pauschalisieren kann und nicht irgendwie so niedermachen kann. Aber man muss ja halt auch dazu sagen, Koreeda bringt dann halt eben geschickte Situationen, die halt wirklich die Wut und irgendwie das Mitgefühl für die Mutter, also die Wut auf den Lehrer und das Mitgefühl für die Mutter schüren, so beziehungsweise befeuern. Und wenn man dann halt aber die andere Seite sieht, ja, dann muss ich sagen, kriegt er es auch dahin, eben zu zeigen, warum gewisse Szenen so gewirkt haben, wie sie gewirkt haben im ersten Moment, so grotesk oder vielleicht bescheuert oder halt böse oder irgendwie ignorant. Aber dann halt im Nachgang erfährst du halt, okay, es gab tatsächlich gute Gründe dafür, warum diese Szenen oder diese Momente so gewirkt haben, wie sie wirken. Und das sind dann halt für mich die Momente, wo ich halt sage, fuck, du müsstest es eigentlich besser wissen, du hast es nicht besser gewusst. Chapeau, Koreeda. Meister. da hast du mich rangekriegt. Und ja, ich wusste vorher halt nichts von der Erzählweise. Jetzt Leute, die das hören und sich auf diesen Film einlassen, die haben vielleicht dann den Vorteil zu sagen, okay, ich kann jetzt erstmal entspannt bleiben. Ist halt das Blöde daran, ne? Wenn du es halt nicht weißt, ich denke mal, dann bist du schon auch emotional erstmal involvierter vielleicht. Gerade wenn du selbst Kinder hast.
Ja, wahrscheinlich auch angepisster als notwendig, eben weil man halt denkt, krass, wie wird es denn hier erzählt?
Genau.
Also wie gnadenlos, beziehungsweise ja, wie zutiefst subjektiv. Und dann findet halt immer dieser Perspektivwechsel statt. Und ja, er kriegt halt dann auch hin diese, also es bleibt ja auch zutiefst auf dem Boden, trotz aller, es sind keine fantastischen Elemente, aber trotz aller morbiden Situationen oder so. Und das, finde ich, zieht sich auch so durch sein ganzes Werk. Also auch du kriegst wahrscheinlich schon wieder so eine leichte Angst grummeln im Bauch, wenn du hörst, der eine Film heißt Like Father, Like Son, der andere heißt Our Little Sister. Also es geht immer so richtig rein in diese Kerneinheit der Gesellschaft, die Familie. Und ich finde auch seinen After the Storm mega, ich versuch's möglichst abstrakt zu sagen, wo es darum geht, dass Liebe allein nicht reicht, um eine Familie zu haben. Und das hat mich auch richtig devastated, weil ich ja natürlich also ich muss nur deine Augenringe angucken und kann mir ungefähr vorstellen, was noch dazu gehört, eine Familie zu führen. Aber ich denke mir halt immer so, ja, ach, wir haben uns doch alle lieb, das wird schon, aber das reicht halt nicht. Nee, und das ist halt auch so bitter, dass in so einem, er geht ja immer schon poetisch an diese Stoffe ran und auf poetische Weise zu sehen, ja, wenn du eine Familie hast, brauchst du auch Struktur, Zuverlässigkeit und einfach nur Eltern, die lieben, das reicht halt nicht.
Nee, vor allem die Liebe macht's ja noch schlimmer.
Ja, bei Shoplifters auch so ein bisschen, dass die halt auch große Herzen haben, aber auch das reicht halt nicht.
Ja.
Das ist alles so bitter, das zu sehen, weil das so zutiefst pessimistisch und niederschmetternd ist, aber dann immer so poetisch umgesetzt wird, dass halt richtig hart reinhaut.
Ja, und ich glaube, das ist das, das ist das, was ich vorhin ansprechen wollte. Diese Poesie, die hat mich dann doch noch ein bisschen melancholischer, aber nicht im traurigen Sinne, sondern halt im eher versöhnlichen Sinne gemacht, als sie mich eigentlich hätte machen dürfen. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen, ich gucke mir jetzt eben, oder ich starre der entsetzenden Realität ins Auge, oder ich erfreue mich vielleicht lieber an dem, was sein könnte, was vielleicht ist. Und da finde ich, spielt der Film schon ins Übernatürliche oder ins Genre rein, dass dann schon eine gewisse übernatürliche Ebene vorhanden ist. Aber die dann auch wieder, und das ist das Schöne, am Ende von der Perspektive des Zuschauers abhängt. Ja. Ist man bereit, sich auf diese Perspektive einzulassen oder ist man halt nur knallhart bei der anderen Perspektive so? Das finde ich halt ganz cool, dass dieser Film, der halt vom Perspektivwechsel lebt und dir halt aufzeigt, dass es nicht so einfach ist, wenn du nur eine Seite kennst, plötzlich dir quasi zwei Seiten gibt, die du den, also auf die du den Film, oder zwei Arten gibt, auf die du den Film sehen kannst. Also er überlässt quasi dir eine Perspektive. Und irgendwie finde ich das schön. Auch wenn es nach wie vor keine schöne Geschichte ist, beziehungsweise das ist eine dieser tragischen Geschichten oder dieser Geschichten, in denen man nie klar ausmachen kann, wer war jetzt eigentlich schuld oder womit hat es eigentlich jetzt seinen Anfang genommen.
So. Wollen wir dann jetzt ganz kurz in Spoiler-Talk reingehen und vielleicht vorher schon mal alle verabschieden, die noch den Film gucken wollen? Weil sonst wüsste ich gar nicht, wie die Leute wissen sollen, dass es vorbei ist.
Genau, also liebe Leute, wir machen jetzt hier einen kleinen Spoiler-Talk für diejenigen, die jetzt hier nicht mehr weiterhören. Ich glaube, danach wird auch nicht mehr so viel kommen, was euch noch
zwingend... Nee, danach sind wir nämlich deprimiert und melancholisch und traurig.
Ja, was euch interessiert, also dann sage ich schon mal an dieser Stelle, ne, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Folgt uns gerne weiterhin, schickt uns gerne weiterhin irgendwelche Fragen oder, keine Ahnung, irgendwelche Aufgaben zum Beispiel, können wir auch gerne machen. Abonniert uns, gebt uns Feedback, bewertet uns, folgt uns und so weiter auf allen möglichen Plattformen, auf denen das möglich ist. Wir freuen uns immer über euer Feedback beziehungsweise über eure Resonanz und werden jetzt dann doch einmal kurz zu Monster aka Die Unschuld spoilen. Also, Spoiler in 3, 2, 1.
So, sind die Kinder tot oder nicht?
Sie sind tot. Meiner Ansicht nach sind sie tot.
Okay, meiner nehme ich auch. Ach, dann ist der Spoiler-Part ja gar nicht so lang, weil ich dachte nämlich, dass du aus dieser Elternsicht heraus hoffst oder glaubst oder es gar nicht anders wahrnehmen kannst, als dass sie leben. Weil für mich sind sie nämlich auch tot.
Nee, ich glaube, das geht gar nicht, weil ich glaube, Koreeda macht das anhand gewisser Merkmale einmal fest, dass das gar nicht so sein kann. Ja. Dass das halt, also es gibt so, ich glaube, das Wetter ist ein entscheidender Faktor und es gibt so zwei, drei Bilder, die er da gemacht hat oder die er da in Szene setzt, die meiner Ansicht nach ganz stark darauf hindeuten, dass die Kinder halt gestorben sind. Weil und die sind halt
selber nicht wissen, oder?
Ja, beziehungsweise es spielt keine Rolle.
Ja, genau, spielt keine Rolle.
Das ist halt das Ding. Es ist, sie sind zusammen, sie können jetzt genau das machen, was das Schicksal vielleicht nicht wollte, beziehungsweise sie sind jetzt irgendwo, wo ihnen keiner mehr irgendwie Steine in den Weg legt oder halt sie daran hindert, einfach zusammen zu sein. Ja, sei es jetzt auf eine romantische, auf eine liebevolle oder eben halt einfach eine rein freundschaftlich liebevolle Art und Weise so. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema, was der Film ja aufmacht, dass der so nochmal einen kleinen Moment der Queerness so gesehen oder so einen kleinen Faktor der Queerness ins Spiel bringt. Wo man nicht ganz klar, wo halt ein Junge zumindest nicht ganz sicher ist, bin ich jetzt vielleicht schwul so? Kann das schon sein? Ja. Fühle ich mich zu Männern hingezogen?
Beziehungsweise versteht man dieses Gefühl überhaupt? Also auch das ist ja wieder so eine Ambivalenz, die man dann durchläuft.
Und das finde ich aber mutig, dass man quasi, dass er hier nochmal genau das Thema mit eingebracht hat. So. Weil der Junge, ich sag mal, selbst wenn er für einen Moment auf die Idee kommt, ich glaube, in dem Alter, in dem er ist, wird jeder Junge erstmal versuchen, diesen Gedanken wieder zu verwerfen, beziehungsweise
gerade weil im Vorfeld ja auch diese immer noch schwelende Homophobie immer wieder aufgeworfen wird. Also selbst wenn man das Gefühl an sich schön findet, muss man es aus gesellschaftlichen Gründen, weil man einfach so konditioniert wurde in dem kurzen Leben, was man bisher hatte, dass das kein Gefühl ist, was man zulassen darf.
Ja, also jetzt kriegen sie ja auch gerade durch den Vater, also durch den alkoholisierten Vater oder alkoholkranken Vater, kriegt man das ja schon ganz gut mit, dass da plötzlich, sag ich mal, krasse Vorurteile vorherrschen schon und die auch wahrscheinlich schon sich in diesen kleinen Köpfen eingenistet haben, beziehungsweise die natürlich diese Kinder auch mitbekommen so. Und ich glaube, ich finde halt, Marito hatte echt Angst vor der Erkenntnis, oh, vielleicht könnte ich ja schwul sein. Oh Gott, wenn ich schwul bin, dann werde ich auch vielleicht von allen möglichen Leuten geschasst oder geschlagen oder sonst irgendwas so. Aber ey, ich mag auch den Jungen, unabhängig davon so. Ne? Also egal, ob ich mich jetzt, sag ich mal, romantisch zu ihm hingezogen fühle oder nicht. So, ich mag den Jungen so. Ich verbringe gerne Zeit mit ihm. Ich fühle mich irgendwie mit ihm verbunden. Wir können zusammen richtig gut spielen so. Und diese Zweisamkeit, ich muss sagen, ich gönne sie ihnen am Ende lieber und mehr als eben zu realisieren, oh, da haben jetzt gleich zwei Eltern ihre Kinder verloren.
Was ja auf einer Metaebene dann auch noch mitschwingt, aber ja, also deswegen, ich finde schön, dass wir beide das Ende genauso sehen, dachte nur, okay, jetzt geht's nochmal vielleicht ein bisschen erbitterter her, weil ich wieder sage, die Kinder sind tot, und du so, nein, auf keinen Fall.
Aber nein, das kann ja gar nicht. Sie kommen ja quasi aus dieser U-Bahn oder aus dieser Straßenbahn, kommen sie ja so geklettert, wie es vorher war. Mhm. Und das kann ja gar nicht mehr gehen, weil eben halt das Ding ja von diesem Erdrutsch da zur Seite gepackt worden ist. So, ne? Also das ist ja schon alles vorher nicht. Also es sieht ja schon gar nicht mehr so aus, wie es vorher war.
Ja, und es gibt auch dieses, wo dann die Mutter fragt, wie das Wetter ist da, wo sie sind. Und sie sagt halt ja. Und bei den Eltern, es regnet es aber und so. Also sind
genau.
Also ich glaube, also ich, das ist Leuten wahrscheinlich auch schwierig zu widerlegen, die halt sagen, nee, die Kinder überleben, aber du hast ja dann auch dieses Tor, was dann so weggespült wird oder so, was halt so das Tor zum Himmel aufstößt. Natürlich kann es auch das Tor sein, was einfach ihnen den Weiterweg versperrt hat, aber das als Metapher kann man es entweder fürs Tor des Himmels sehen oder auch, dass jetzt dieses Tor offen ist zum Weg ins Erwachsenenleben, aber ich glaube, dass, also so kitschig natürlich das Tor zum Himmel auch ist, ist es noch kitschiger, dass das Tor zum Erwachsenenleben darstellt.
Ja,
und deswegen, ich finde ja dann schön, dass Jori fragt, ob sie reinkarniert wurden, also ob sie wiedergeboren wurden, weil das ja auch ein Thema ist, was im Film immer wieder mitspielt, wo ich schon so dachte, am Ende wird es auch wieder so ein ganz bitteres Lucas Modison-artiges Ding, dass irgendwie Jori sich umbringt, weil er denkt, er wird einfach wiedergeboren, kann von vorne anfangen oder so, dass es so auf so einen Kinderselbstmord hinausläuft. Und dann sagt der Minato dann so, nee, sowas gibt's im wirklichen Leben nicht, aber sie sind halt schon tot. Also das fand ich schön, dass ihnen das selbst nicht bewusst ist, sie jetzt ihr richtiges Leben erst im Jenseits anfangen können. Weil auch das löst bei mir auch so eine Melancholie aus, die ich gar nicht wirklich beschreiben kann, weil es irgendwie ein schlimmeres Gefühl als Trauer ist, weil man es eben nicht ausdrücken kann. Also es ist einfach so in einem drin, dass man so denkt, boah, die armen Kinder, erst im Tod sind sie frei. Das finde ich immer sehr tragisch.
Also, ja, aber immerhin dort. Das ist immer so die Sache, ne, wo ich mir halt denke, ja, das ist eigentlich bitter zu sagen, erst im Tod sind sie irgendwie zusammen oder glücklich oder dürfen sie erst das sein, was sie sind. So. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch, ja, aber wenn nicht da, wo sonst? Weißt du? Und natürlich, für sie ist das keine, weiß ich nicht, Imagination oder keine Vorstellung oder irgendwie sowas, kein Tagtraum, ja, sondern nur für uns. Aber wir sind halt in einem Film. Und was ist dann halt ein Film, wenn ich halt ein Tagtraum so, ne? Also dementsprechend finde ich, das sind so schöne Ebenen, die dieser Film miteinander verwebt oder miteinander irgendwie versucht in Einklang zu bringen oder die man halt wirklich immer wieder, sag ich mal, vom Inhalt, von den Ideen, von dem, was man mitnimmt, sag ich mal, immer wieder ableiten kann so. Und wie gesagt, Kore-eda, Hut ab.
Ja. Also ich glaube, du wirst.
Und like Father, like Son. Like Father, like Son, den habe ich auch noch ganz oben auf der Watchlist, den habe ich auch schon mir organisiert, den will ich auch noch mal gucken. So, ich mag die Filme, weil sie sind nie so ganz niederschmetternd, aber sie verschließen ihre Augen halt auch nicht irgendwie. Also sie sind nicht zu verzuckert und zu verkitscht, aber sie sind auch nie zu verbittert.
Ja, man kann ihm halt nie so einen Zynismus oder dieses, oh, jetzt gucke, jetzt halte ich mal richtig drauf oder so. Also es ist immer hoffnungsvoll, obwohl die Filme teilweise wesentlich bitterer enden, als sie müssten oder als im Möglichkeitenspektrum vorhanden wäre. Und ich finde auch, also so kurze, also Monster auf jeden Fall, weil er jetzt im Kino läuft, sich anschauen. Dann finde ich Nobody Knows schon am sinnvollsten. Still Walking ist mega gut. Und dann ja wahrscheinlich Like Father, Like Son. Shoplift, das mochte ich auch. Aber da bin ich halt auch, weil ich die Ambition der Familie zwar verstehe, aber nicht fühle so richtig. Also deswegen, das ist halt so ein Film, den ich auch bewundere, hab natürlich auch geheult wie ein Schlosshund, war aber gleichzeitig auch so, wo ich so dachte, Gott sei Dank kann mir sowas nicht passieren.
Ja, also wie gesagt, ich kann bislang, ich kenne nur Shoplifters, Broker und eben den jetzt und alle drei haben mich wirklich emotional berührt und der jetzt halt auch gerade noch mal in anderen Sphären. Bei Shoplifters zum Beispiel dachte ich auch mal so, boah, Scheiße, ist das hoffnungslos so, ne? Also ich meine, wie sollen die denn da rauskommen? So, das kann doch gar nicht. Und da war so ein bisschen mehr, da war ich deutlich nüchterner in meiner Betrachtung, obwohl es mir trotzdem zu Herzen ging. Und bei Monster, wie gesagt, da muss ich sagen, da hätte ich nicht gedacht, dass die Wut so in mir hochkocht. Und ich dann doch mich so viel dafür schäme, so, ja. Das fand ich schon ganz gut.
Still Walking hat auch eine 4,3 auf Letterboxd.
Dann, ja. Ich werde sie nachholen. Ich werde mir
also
alle
da
geben.
Da ist halt so das Hauptmotiv, muss noch ein bisschen die kommen. Die Leute, die jetzt immer noch dran sind, noch ein bisschen anfüttern, weil da ist auch, sobald man Monster gesehen hat, kann man sich auch vorstellen, was Still Walking für Emotionen auslöst, weil da geht es im Grunde darum, dass ein Junge von seinen Eltern sehr deutlich gespiegelt bekommt, dass doch lieber er hätte sterben sollen als sein Bruder bei einem Unglück.
Oh.
Und das ist halt auch, also ist ein bisschen so wie diese, wie hieß denn dieser, weil ich denke immer die ganze Zeit, es ist ja nicht Like Father, Like Son, dieser chinesische Film, My Son.
Ach so, My Son,
wo es ja auch um so einen Tauch, also um so einen Schwimmunfall geht. Und Still Walking hat auch eine ähnliche Handlung, entspinnt sich dann aber ganz anders. Aber es ist auch so die Schuld des Überlebenden. Und das ist, glaube ich, für Erwachsene schon unglaublich schwierig zu ertragen. Aber für Kinder, die damit gar nicht copen können und einfach nur gespiegelt bekommen, okay, die mochten meinen Bruder wohl besser und ich hätte doch auch sterben können. Oder eher sterben sollen, das war auch super unerträglich. Also.
Ja, das,
ja.
Aber der ist halt auch lang.
Ja, aber 114, also das halt geht. Wirklich, dieser My Son ist lang, ja.
Nee,
ja.
Der.
Ja.
Genau, das meine ich.
Aber nicht zu lang. Also der ist halt so ein geiles Epos über mehrere Jahrzehnte, mehrere Generationen. Ja,
und
also
für
den
stark.
Auch gleich nochmal.
Bis dann, mein Sohn heißt der auf Deutsch. Bis dann, mein Sohn. Also für diejenigen, die den Film halt mal auf Deutsch suchen genau. wollen oder schauen wollen. Bis dann, mein Sohn.
Und hat auch eine 4,1. Also es ist nicht nur unsere Exotenmeinung hier, sondern das ist schon Konsens.
Ja, aber es ist halt auch wirklich eine harte Geschichte und halt eine lange Geschichte so.
Ja.
Aber ey, und das ist auch wieder so ein Film, wo ich gedacht habe, stark. Da steht dann am Ende eine Frau vor einem ganz einfachen weißen Vorhang. Und es ist eine wirklich unglaublich starke Szene, ja, mit ganz einfachen Mitteln und eben halt mit der ganzen Vorgeschichte, die da bis dahin zu diesem Moment geführt hat. Und das fand ich auch echt einen guten Film, hat mir sehr, sehr gefallen.
In gut. Diesem Sinne, ihr
ich
habt
hoffe
was
euch,
zu gucken.
Ja, ich hoffe, euch haben die Tipps hier gefallen, beziehungsweise ich hoffe, ihr habt jetzt hier eine Menge mitnehmen können, auf das ihr euch freuen könnt. Ja, das eine ist vielleicht ein bisschen schwieriger als das andere, aber ich sag mal so, ich glaube, hier war kein Film dabei, wo wir sagen, naja, mit
es
aufgeschlossenem
lohnt sich
Geist.
Alles auf unterschiedliche Art und Weise.
Genau, ja, also hier hat alles seine Daseinsberechtigung, beziehungsweise hier kann alles bespaßen, wenn man denn die richtige Einstellung dafür hat.
Ich würde gern sagen, die Filme haben alle Hand und Fuß, aber das trifft zumindest auf Prinzessin Mononoke nicht so ganz zu.
Ja. Gut, mit diesem Karlauer verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.